Vemos que de ninguna manera debemos estar al margen de las corrientes culturales y de los problemas del hombre de nuestro tiempo. Esto supondrá ofrecer un marco para que se expresen las voces más autorizadas y también las más jóvenes. Otras veces intentaremos, dentro de la medida de nuestras posibilidades, llenar alguno de los huecos que existen en nuestra vida cultural. Nos alegra poder presentar hoy esta exposición de Óscar Kokoschka, reconocido como uno de los grandes maestros de la pintura de nuestro siglo. Para la Fundación es un honor acoger en nuestra casa a su persona y a su obra. Contemplando esta exposición, leyendo su catálogo, se advierte la vitalidad del autor y la amplitud de sus inquietudes como artista plástico, como intelectual y como hombre. La obra de Kokoschka es universalmente admirada. Puedo asegurarles que hemos afrontado todos los pequeños y los grandes problemas que supone montar una exposición como esta, con la ilusión de ofrecer un acontecimiento cultural de innegable trascendencia. La Fundación Juan Marc agradece la colaboración de la empresa British American Tobacco y de la Lignard-Gesellschaft de Hamburgo, de la Galería Marlborough Fine Art de Londres, ayuda especialmente valiosa en esta exposición, y del doctor Heinz Spielmann, que ha elaborado el catálogo. Sin la amable cooperación de todos ellos, no hubiera sido posible realizar esta exposición. Agradezco también a todos ustedes su amable asistencia esta tarde y quiero expresar nuestro particular reconocimiento a la persona que va ahora a dirigirles la palabra para presentar técnicamente la exposición que hoy inauguramos, el doctor Spielmann, de Hamburgo, reputado especialista en la obra de Óscar Kokoschka. Nada más y muchas gracias.
Meine Damen und Herren, verzeihen Sie, dass ich Deutsch spreche, aber wir haben einen so charmanten Katalysator, dass, glaube ich, die Verständigung zwischen uns möglich sein wird. Lieber Oka, verzeihen Sie, dass ich in Ihrer Anwesenheit von Ihnen in der dritten Person spreche. Das ist eigentlich ungehörig, aber wir werden sehen, es wird vielleicht gehen. Meine Damen und Herren, als wir vor einem halben Jahr über eine Ausstellung neuer Arbeiten Óscar Kokoschkas in Hamburg sprachen, lag die freundliche Anfrage der Fundación Juan March vor, diese Ausstellung auch in Madrid zu zeigen. Von vornherein stand fest, dass es keine Retrospektive im konventionellen Sinn werden könne. Es gab keinen durch den Kalender bestimmten Anlass, kein Jubiläum, kein rundes Datum. Der Anlass war einzig und allein das Ergebnis von Kokoschkas Arbeit während der Jahre 1970 bis 1974, also von nur 5 Jahren. In einem Alter, in dem andere Künstler, sofern sie es erleben, rückwärtsgewandt sind und das ihnen Vertraute variieren, hat Kokoschka gänzlich neue Aufgaben angefasst. Mosaiken für Hamburger Kirchen, neue Stadtansichten und Porträts, Reisen in die Welt von New York bis Jerusalem. Er hat die Durchsicht und Ergänzung seines schriftlichen Werkes vorgenommen und kann jetzt das umfangreichste Werk mit Dramen, Erzählungen, Essays vorlegen, das ein bildender Künstler schrieb, ausgenommen ein Maler-Kunsthistoriker wie Vasari. Kokoschka hat außerdem einen Film für das Fernsehen nach seinem Drama Comenius realisiert. Es ist ein künstlerisches Ergebnis von stupender Universalität und Fülle, ein Ergebnis von 5 Jahren. Dieser neueste Teil des Oeuvre hat natürlich seine Wurzeln in dem Vorausgegangenen, der seit dem Beginn dieses Jahrhunderts entstanden ist, seitdem Kokoschka im Jahre 1900 das Bildnis einer Verwandten malte. Dieses im Format nicht große Bild war die Sensation der Wiener Ausstellung zum 85. Geburtstag des Künstlers vor einigen Jahren. Es erschien allen Beteiligten an dieser Ausstellung richtig, über das hinaus, was seit dieser Wiener Ausstellung vor knapp 5 Jahren entstanden ist, für Madrid Proben von Bildern und Grafik aus den vergangenen 7 Jahrzehnten hinzuzufügen. Dies war möglich dank der hilfreichen Bereitschaft Oskar Kokoschkas und seiner Frau Olda, dank der Hilfe der Marlborough Gallery und anderer Leihgeber. Auf diese Weise ist es möglich, zum ersten Mal in Spanien eine umfangreiche Ausstellung der Arbeiten Kokoschkas zu zeigen. Kokoschka selbst sind Spanien und Madrid seit langem vertraut. In den 20er Jahren, ziemlich genau vor 50 Jahren, malt er in der Reihe seiner berühmten Städtebilder auch Madrid und Toledo. Und vor wenigen Jahren war er einige Zeit hier, ausschließlich mit der Absicht, den Prado zu besuchen, wohl so gründlich wie nur wenige Besucher. Als er im Anschluss an diese Reise über seine Eindrücke berichtete, wussten die wenigen Zuhörer sehr bald, wie genau er die Bilder angeschaut hatte, etwa die Unterschiede zwischen Adam und Eva von Tizian und von Rubens, die Gestalten und die Gliedmaßen der Apostel auf Tintorettos Fußwaschung, die Porträts von Goya. Die Vertrautheit Kokoschkas mit der Kunst, die den Glanz Europas ausmacht, ist nicht auf die Malerei beschränkt. Skulptur und Architektur der Griechen, Apuliens, Michelangelos, hat er in gleicher Weise zu seiner eigenen Sache gemacht. Else Lasker Schüler, die große deutsche Lyrikerin, nannte Kokoschka schon zu Beginn des Jahrhunderts mit der Sensibilität, die den Juden eigen ist, einen alten Meister, später geboren, ein furchtbares Wunder. Diese Interpretation könnte den Eindruck erwecken, als sei Kokoschka fremd in der Welt unseres Jahrhunderts. Dem widerspricht, dass er zu Beginn des Jahrhunderts als Revolutionär verschrien war, weil er die Lehre der ausgehenden feudal-bürgerlichen Welt zeigte. Der österreichische Thronfolger sprach ohne Zweifel damals vielen aus dem Herzen. Als er in Hinblick auf Kokoschka 1910 den Wunsch äußerte, einem solchen Kerl möchte man die Knochen im Leibe zerbrechen. Kokoschka hat seine Welt, unser Jahrhundert, mit Anteilnahme erlebt. Er hat sich aus seiner und unserer Zeit nicht zurückgezogen. Er malte diese Welt mit ihren Städten und Menschen. Er zeigte die Gefahr auf, die ihr droht, im Politischen, selbst im Wirtschaftlichen. Wer von den Europäern hätte 1923 daran gedacht, die Gefährdung Europas durch eine Energie- und Ölkrise zu beschwören, wie es damals Kokoschka in einem Essay tat? Sie können diesen Essay in der Ausstellung finden. Wer hätte sich gegen die Unmenschlichkeit in der Welt ähnlich als ein individueller Helfer gestellt, wie Kokoschka 1945 in London, als er in den Sprachen der zivilisierten Welt um Hilfe für die hungernden Kinder Europas bat? Eines der Plakate, die übrig blieben, das eine spanische Inschrift trägt, ist dank der Großzügigkeit Kokoschkas als sein Geschenk in der Ausstellung zu sehen. Von einer Flucht vor der Welt als ein großer alter Meister kann sicher nicht die Rede sein. Dennoch hat Else Lasker Schüler recht. Man versteht ihr 1911 noch prophetisches Wort leichter, wenn man sich nach Kokoschkas Wahlverwandten unter den Künstlern des älteren Europa umsieht. Einige nannte ich bereits. Unter denen, die am Übergang von der alten zur modernen Welt stehen, befinden sich zwei, mit denen Kokoschka besonders eng vertraut ist. Es ist der Österreicher Franz Anton Maulpatsch, mit dem das Zeitalter des Barock in Kokoschkas Heimat zu Ende ging, und es ist Maulpatsch Generationsgenosse Francesco Goya. Von Goya hat Kokoschka in einem seiner Aufsätze gesagt, mit ihm beginne das moderne Porträt. Müssen wir nicht befürchten, dass nach Kokoschka niemand mehr Porträts nach den Maximen malen kann, die für Goya galten und für Kokoschka gelten? Die Maximen, dass nicht die Dekoration, das Kostüm und die Staffage ein Porträt ausmachten, auch nicht die abbildhafte Wiedergabe der äußeren Erscheinung, sondern die Wahrhaftigkeit, mit der das Wesen eines Menschen sichtbar gemacht wird. Wir könnten auch sagen, dass nicht die Alltagswirklichkeit, sondern die Wirklichkeit der künstlerischen Einsicht Goyas Porträts mit denen Kokoschkas verbindet. Es ist jene Wirklichkeitsvorstellung, die den Universalismus des Barock ausmachte. Goya sah sich selbst in der Tradition der barocken Maler, denken Sie an seine kleine Autobiografie von 10 Zeilen, die er für den ersten Katalog des Prado schrieb. Goya hat neben der Natur die Meister des Barock als seine Lehrmeister bezeichnet. Wer die Fresken von San Antonio de Florida besucht, wie wir es heute Nachmittag taten, und wer dann Kokoschkas Bilder anschaut, könnte leicht die Vorstellung gewinnen, die dazwischenliegende kunsthistorische Entwicklung sei plötzlich irrelevant geworden. Die Wahlverwandtschaft macht deutlich, dass Kunst sich nicht nach den Einbahnstraßen historischer Schemata richtet, sondern dass sie diese völlig verlassen kann, um einen Weg zu nehmen, der nur durch das außergewöhnliche Individuum bestimmt ist. Es gibt mehrere Aspekte, unter denen Kokoschkas Verbindung mit der Kunst des Barock beschrieben werden kann. Sein spezifischer Wirklichkeitssinn, der sich nicht mit dem naturalistischen Abbild begnügt, sein auf der Erlebnisfähigkeit begründetes Pathos, sein Verständnis von Licht und Raum. Zu diesen Aspekten tritt, verstärkt in jüngster Zeit, sein Universalismus hervor, den diese Ausstellung nur andeuten kann, weil er die Ebene der Bilder nicht selten überschreitet und auf andere Medien gerichtet ist. Ich will Ihnen einige Beispiele dieses Universalismus nennen. Neben den Bildern ist es ein während des Jahrzehnts 1973 bis 1973 immens gewachsenes grafisches Werk, in dessen Mittelpunkt die Illustrationen zur Weltliteratur stehen. Es ist das bereits erwähnte schriftliche Werk mit Dramen und Erzählungen, die ein unverzichtbarer Teil der modernen deutschen Literatur sind, mit Essays und Aufsätzen, die demnächst erscheinen und deutlich machen werden, wie intensiv Kokoschkas Teilnahme an der jeweiligen Gegenwart ist. Daneben entstanden Ausstattungen für das Theater, eine Parallele zu den Illustrationen der Weltliteratur. Es entstanden Gobelins und Mosaiken und, als eine der jüngsten Leistungen Kokoschkas, ein Fernsehspiel ganz neuer Prägung. Obwohl diese Ausstellung ihren Schwerpunkt in diesen neuen und neuesten Arbeiten hat, möchte ich mich dennoch nicht allein darauf beschränken. Die Bilder und grafischen Blätter aus 6 Jahrzehnten unseres Jahrhunderts, die in dieser Ausstellung gezeigt werden, gestatten uns, eine Vorstellung von der Entfaltung von Kokoschkas Kunst zu gewinnen und damit zugleich eine bessere Einsicht in die Voraussetzungen für sein jüngeres Œuvre. Diejenigen Bilder, die seinen frühen Ruhm und Schrecken ausmachen, sind die Porträts. Kokoschka malte sie in Wien und Berlin, zwei Städten, die wie nur wenige das Schicksal unseres Kontinents während unseres Jahrhunderts spiegeln. Der junge, noch nicht 30-jährige Maler hat im Unterbewussten dieses Schicksal vielleicht geahnt. Gemalt hat er jedoch nur die Gesichter der Menschen aus jenem kleinen Kreis, der ihn damals kannte, die Gesichter von Freunden in Wien und Berlin. Nur einmal unternahm er eine Reise, bevor er nach Berlin kam, eine Reise in die Schweiz, während deren seine erste Landschaft entstand. Die Landschaften, vor allem die Städtelandschaften, sind Kokoschkas bedeutendste Leistung der 20er Jahre. Kein anderer Maler dieser Zeit hat eine so weit gespannte Bestandsaufnahme unseres Kontinents gemacht. Es sind individuelle Dokumente, stets von einem der höchsten erreichbaren Standpunkte aus gemalt, gesehen aus einer Distanz, die das Kleinteilige in die Ordnung fügt und die Ordnung sichtbar macht. Ähnlich wie Kokoschka vor dem Ersten Weltkrieg in den Gesichtern der Menschen die kommende Katastrophe sah, befürchtete er, dass die europäischen Städte nicht mehr lange so bleiben würden, wie er sie damals noch malen konnte. Es ist geradezu ein Wunder, dass Kokoschkas Bild, das er vor 50 Jahren in Madrid aus dem Palace Hotel mit Blick auf den Neptunbrunnen malte, denselben Aspekt zeigt wie ein Blick heute. Es gilt sonst fast als Regel, dass Kokoschkas Bestandsaufnahmen der europäischen Städte aus der Zeit nach den letzten Katastrophen die durch Zerstörung veränderte Zivilisationslandschaft zeigen. Denken Sie in der Ausstellung etwa an die Bilder von Berlin und London. Unter solchen Bedingungen entstanden Gemälde, die ohne erklärte politische Absicht doch die künstlerische Dokumentation eines Zustands von Gesellschaft und Politik sind, die zur gleichen Zeit immer mehr Kokoschkas Kritik herausforderten. Das Ergebnis seiner Herausforderung konnte damals in den 30er Jahren nur die Vertreibung sein. Kokoschkas Fluchtstationen waren 1935 Prag und 1938 London. Hier begann er an einem Drama, das er erst kürzlich für die Fernsehverfilmung beendete. Wir werden darüber noch zu sprechen haben. Was kann ein Maler in einer total verrückten Welt bewirken? Kokoschka glaubte, dass er etwas bewirken könne. Natürlich, wie er selbst sagte, trug ihn diese Hoffnung im Hinblick auf eine globale Veränderungsmöglichkeit der Welt. Sie trug ihn nicht im Hinblick auf die Individuen, die ihm begegneten, Freunden, aber auch Unbekannten, wie den hungernden Kindern in Wien 1946. Kokoschkas Wendung auf die Welt zu bestätigte schließlich seine Einsicht, dass die Welt nur jeder für sich erfahren könne, dass der Welt gegenüber aber Skepsis angebracht sei. Die kritische Distanz von der Welt hat Kokoschka aber nicht dazu gebracht, sich von ihr zurückzuziehen. Er ist der Meinung, dass angesichts des Zustands der Welt eine romantische Flucht vor ihr keine Lösung der Probleme sei. Dies wäre in Kokoschkas Augen nichts anderes als eine Flucht vor sich selbst. Für wen die Welt nur als Bewusstseinstatsache gilt, für den ist alles, was er in der Welt wahrnimmt, seine eigene Sache, sei sie gut oder böse. Dies gibt den Schlüssel zu Kokoschkas Drama, das ich bereits erwähnte. Das Schicksal des böhmischen Reformators Comenius, dessen Reformen scheitern, ist auch ein Teil von Kokoschkas Schicksal, ebenso wie das Zeitalter des Comenius, der 30-jährige Religionskrieg des 17. Jahrhunderts, synonym ist mit den Kriegen, angefangen vom Trojanischen Krieg mit dem Leid, das Euripides in seinen Troerinnen schildert, bis zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die Gleichung Comenius gleich Kokoschka, 17. gleich 20. Jahrhundert, ist aber nur ein Teil der Disposition des Dramas. Zu ihm gehört auch Rembrandt, der Künstler, der sagt, nehmt die Welt so, wie sie ist. Es ist eine gelassene Antwort, die alles einschließt, was es in der Welt gab und gibt. Diese Ausstellung kann nur einen schmalen Ausschnitt aus einem wesentlichen Teil des neueren grafischen Werkes zeigen. Eine außerordentlich dichte und breite Folge von Illustrationen zur Weltliteratur, Shakespeare, Homer, das Alte Testament, Kleist, Euripides, Aristophanes. Kokoschka hat für sich die Antike neu entdeckt und den Europäern das Bewusstsein der Griechen, die Einsicht der Griechen in die Abhängigkeit der Freiheit von der Tragik von der Freiheit vor Augen gestellt. Er hat daneben Aquarelle gemalt, die an Leichtigkeit und an Heiterkeit nicht ihresgleichen haben, und er hat eine neue Möglichkeit des Malens verwirklicht. Kokoschkas neuere Malerei ist, wie auch die Malerei seiner früheren Jahre, mit Kritik bedacht worden. An solche Kritik ist Kokoschka gewöhnt, sie ist ihm vertraut. Kaum hatte ein zwangsläufig gegenüber dem Künstler immer etwas langsameres Publikum sich an das gewöhnt, was Kokoschka ausmache, als er selbst über das hinaus gelangte, was ihm selbst als erstrebenswert schien. Kokoschkas visionäre Fähigkeit, Ereignisse früher zu malen, als sie eintreten, hat nicht nachgelassen. Der Adenauer, den er malte, voller Bewunderung für die geistige und physische Kraft des Mannes, zeigt ihn unabhängig von körperlicher Schwere, nach Kokoschkas Worten, als eine gotische Figur. Im Gesicht des 1,5-jährigen Knaben Carletto Ponti werden die Gesichter des jungen Mannes, ja, schon des reifen Mannes sichtbar. Kokoschka hat in seinen neueren Städtebildern alles andere denn den schönen Prospekt gemalt. Im Gegenteil. In seinen Ansichten, etwa von Berlin oder von dem jüngsten Blick über London, wird sichtbar, dass Städte heute etwas anderes sind als Organismen, dass sie mehr durch Zerstörung unterbrochene Wabenmuster bilden, Zerstörungen, die die Zivilisation schafft. Oder die Ansicht von Istanbul. Auch dies ist mehr als ein Landschaftsprospekt. Es ist eine Deutung des Ortes. Entgegen allen meteorologischen Erfahrungen malte Kokoschka über den asiatischen Teil der Stadt eine aufziehende dunkle Wolkenschicht. Entgegen einem statisch fixierten Blickwinkel malte er eine weite Übersicht über die Stadt. Von der Einmündung in den Bosporus über das Marmarameer bis zur Hagia Sophia, die trotz der weiten Entfernung den eigentlichen Zielpunkt des Bildes ausmacht. Das Medium, mit dem Kokoschka solche ausdeutenden, jedoch immer anschaulichen, nie literarischen Aspekte hervorhebt, ist die Farbe. Es ist nicht die Farbe seiner frühen Bilder, mit denen er Exaltationen sichtbar machte und die deshalb in einem konzentrierten Farbklang hervortritt. Kokoschkas Farbe der neuen Bilder ist ein Medium für das Licht und den Raum. Im Licht sind alle Farben ständig gegenwärtig, ausgenommen das Schwarz, das er während der vergangenen beiden Jahrzehnte fast nie benutzte. Deshalb besitzen diese Bilder ihre außerordentliche Helligkeit. Kokoschkas Gebrauch des Spektrums hat jedoch nichts mit einer analytischen, theoretischen Arbeitsweise gemeinsam, wie sie das 19. Jahrhundert von Constable bis Seurat kennzeichnet. Kokoschkas Gebrauch der Farbe resultiert aus dem Erlebnis der Erscheinung der Welt. Jede Farbe hat für ihn neben ihrer Funktion im Hinblick auf das Licht eine Funktion für den Raum. So differenziert auch der farbige Aufbau eines Bildes ist, es gibt in ihm keine Stelle, in der die räumliche Wirkung der Farbe unklar wäre. Bei aller Freiheit bleibt Kokoschka präzis, unter Vernachlässigung der obligaten perspektivischen Überlieferung von Fluchtpunkt, Schichtung oder Konstruktionen irgendeiner Art. Es ist unschwer einzusehen, dass ein Bild, das auf diese Weise einen farbigen Organismus bildet, sehr komplex, differenziert und subtil sein muss. Es muss entsprechend genau angesehen werden, nicht nur in einer Emphase des Augenblicks. Wer die Möglichkeit hat, in einer mehrwöchentlichen Ausstellung immer wieder ein solches Bild oder eine Gruppe von ihnen zu sehen, wie sie diese Möglichkeit jetzt haben, der wird bald mehr entdecken als im ersten Augenblick. Kokoschkas Bilder sind alles andere als im Augenblick erschöpft. Und nicht diese Eigenschaft zuletzt macht ihren Abstand von einem großen Teil der gegenwärtigen zeitgenössischen Malerei aus. Die Bilder haben ein eigenes Leben in dem Sinn, wie Goya in seinem kritischen Bericht über die Gemälderestaurierungen des Prado aus dem Jahre 1801 anmerkte. Auch die Zeit sei ein Maler und dies sei gerade den guten Malern bewusst. Kokoschka weiß, was die Zeit bewirkt. Wer etwa eines seiner Bilder zur Zeit der Entstehung und dann ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte später zu Gesicht bekommt, bemerkt ein stupendes Zusammenwachsen der Farben. Welchen Rang ein Kunstwerk besitzt, zeigt sich an seinem Verhältnis zur Zeit. Es kann sich im Augenblick in bloßer Aktualität erschöpfen. Es kann durch den Zugriff der Zeit ausgelöscht werden und das nicht nur im physischen Sinn. Es kann aber auch durch die Zeit an Bedeutung gewinnen. Dann, wenn es so viel Substanz besitzt, dass der Betrachter einer späteren Zeit in ihm etwas ihm Unbekanntes entdecken kann. Es ist eigentlich diese Eigenschaft, denen die Kunstwerke, die solchen Namen verdienen, ihre ständige Gegenwart verdanken. Es gehört nicht viel Prophetie dazu, dass Kokoschkas Bilder in diesem Augenblick nicht dem Augenblick, sondern der ständigen Gegenwart zugeordnet sind. Ich sage dies aus voller Überzeugung, gerade über die neueren Bilder. Für die Mehrzahl der Betrachter ist in diesen Bildern eigentlich noch alles zu entdecken. Vielleicht überrascht es Sie, dass wir jetzt vom Betrachter sprechen, nachdem bisher fast nur vom Künstler selbst die Rede war, mit vollem Recht. Kokoschka ist schließlich nicht nur der Erfinder dieser Bilder, er ist als der eigentliche Gehalt, als sein Erlebnis und seine Anschauung in ihnen ständig und ausschließlich gegenwärtig. Seine Bilder sind seine Bewusstseinswirklichkeit, die Wirklichkeit eines vom Erlebnis des Malers bestimmten Bewusstseins. Wie kann eine solche Individualität sich einem fremden Betrachter mitteilen? Oder, anders gefragt, was kann ein Betrachter tun, um den durch die Person Kokoschka bestimmten Gehalt zu finden? Ein kurzes Goethe-Wort gibt eine umfassende Antwort. Den Gehalt findet nur der, der etwas hinzuzutun hat. Dieser Satz aus den Maximen und Reflexionen ist kein Freibrief für klug schwätzende Intellektuelle, die glauben, erst die Worte würden die Bilder ins rechte Licht setzen. Dies sind Bilder für die Augen, genauer für Augen, die Einsicht in die Welt suchen. Wer seine Einsicht in seine eigene Welt sucht, hat in Kokoschkas Bildern eine Hilfe dafür. Wenn er auf diese Weise Einsicht in seine, in eine nur ihm zugehörige, in eine deshalb immer wieder andere Welt gewinnt, fügt etwas zum Gehalt im goetheschen Sinn hinzu und sicher auch im Sinn Kokoschkas. Diese ständige Erneuerung des Gehalts ist ein ständiger Prozess wie das Leben selbst. Die ständige Gegenwart der Bilder ist auch eine Aufforderung zu einem ständigen Leben an jeden von uns.